Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast von Mario Warnschoffel. In der vorherigen Predigt hat Mario Warnschoffel über das Thema Wohin mit meinen Sorgen gesprochen. Heute wird er über ein weiteres spannendes Thema sprechen, das heißt Kampf, die größte Waffe im Gebet. Nachdem Sie zugehört haben, würden wir uns freuen, wenn Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um den Podcast zu bewerten, denn Ihre Antwort hilft anderen, das Wort Gottes zu entdecken und mehr über die Wahrheit zu erfahren. Wenn Sie Mario Warnschoffel zu anderen wichtigen und tiefgründigen Themen verfolgen möchten, empfehlen wir Ihnen auch, seinen Online-Buchladen zu besuchen. Er beantwortet skeptische Fragen, daher ist sein meistgelesenes Buch mit Skeptikern im Gespräch, schwierige Fragen an die Bibel und schwierige Fragen an die Kirche. Nun, hier ist Mario Warnschoffel mit der heutigen Predigt.
Alle wieder zu sehen und danke für das ganz, ganz freundliche Willkommen von Pastor Daniel und mir. Wir sind am Montagmittag sind wir gelandet in Düsseldorf Flughafen und es ist so kalt bei euch, nicht wahr? Ja, in den Indien war es etwas wärmer und viele von euch haben mich gefragt, wie war das Wetter in Indien? Es war Smog, ne? Das war das Wetter. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Danke für eure Gebete. Wir sind euch so dankbar. Wir waren in 3 verschiedenen Gebieten von Indien. Wir haben uns getroffen in Delhi. Und dann sind wir weitergeflogen nach Ostindien, nach Balangir, nach 7 Stunden Ruckelfahrt an den Kühen vorbei. Die stehen da genau auf der Straße. Ich habe immer unseren Fahrer gefragt, woher weißt du, dass die nicht rechts oder links ausweichen und du einen Unfall hast? Dann sagt sie, die können immer nur eine Sache zur gleichen Zeit, immer nur kauen oder gehen. Und die hat gekaut. Alles klar. Das ist indische Fahrpraxis. Und dann haben wir dort in einer Bibelschule gedient. Wir haben in den Gemeinden gedient. Viele Menschen haben sich bekehrt, haben Jesus gewählt als ihren Herrn und Heiland. Dann sind wir weitergeflogen nach Bhopal, wo diese schreckliche Chemiekatastrophe war. Vielleicht wisst ihr das. Und es waren 2 sehr, sehr gesegnete Abende. Pastor Daniel hat gelehrt. Ich habe da hinterher evangelisiert. Wir haben dort insgesamt 45 Entscheidungen gehabt für Jesus. Das war wirklich der Hammer. Dann sind wir weitergeflogen nach Lucknow. Das ist im Oben, fast bei Nepal. Und durften dort in beiden Gottesdiensten dienen. Viele Hindus dort im 2. Gottesdienst. 28 Entscheidungen für Jesus. So roundabout 80 Leute, die sich für Jesus entschieden haben. War eine gesegnete Zeit. Und vielen, vielen Dank. Am letzten Sonntag, bevor ich nach Indien geflogen bin, seid ihr alle auf mich zu und habt mich vollgestopft wie so eine goldene Ente mit Bargeld. Und ich bin dann in Indien wie so ein goldener Esel mit über 1000 Euro von euren Spenden rumgelaufen. Ihr wolltet keine Spenden bescheinigen. Wir sollten es einfach einsetzen. Und wir haben einen Teil der Spende in Balangir gelassen, bei dem Pastor, der schon seit Jahren mit Kindern von Leprakranken arbeitet in der Leprakolonie. Fantastische Arbeit. Und den Rest haben wir dann dem Pastor dort in Lucknow gegeben, der unter den Armen dient und vor allen Dingen junge Ex-Hindus in einer Bibelschule hat. 50 junge Studenten und es hat mich wirklich beeindruckt, mit welchem Feuer, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Freude junge Inder dort Gemeinde bauen. Hunderte von Gemeinden werden dort gegründet. Du kannst dir das nicht vorstellen. Indien ist unter der Kraft Gottes. Amen. Und ich habe auch eine persönliche Herausforderung gelebt. Das war auch Indien live. Der Pastor hat mich dann gefragt am Tag vorher, Pastor, ich habe gehört, du machst Seminare für Muslime im Gespräch mit Wertschätzung, mit Respekt. Kannst du das nicht in Englisch machen? Und ich habe meine neue Edition mitgehabt, zufälligerweise von meinem Buch ins Englische übersetzt, In Conversation with Muslims. Und dann hat er einen Tag vorher bei WhatsApp eingeladen, in Deutschland unmöglich. Und da waren 40 Pastoren und Missionare da und durfte ich dann mein Seminar haben. Und das gibt's auch heute am Büchertisch In Conversation with Muslims. Ist mit Respekt geschrieben, mit Liebe für Muslime, erklärt Muslim aus dem Koran, wer Jesus ist und sein Heilswerk, ohne irgendwelche negativen Worte. Und das gibt's heute am Büchertisch. Viele, viele Flüchtlinge kommen zu uns, sprechen nicht so gut Deutsch, sprechen vielleicht Englisch. Und ab 1. April gibt's die Übersetzung in Arabisch. Preis dem Herrn. So, ihr Lieben, wir sind mittendrin. Wir sind eigentlich so auf der Zielgerade. Predigtreihe Gebet. Gebet ist das, was Gott auf unser Herz gelegt hat. Wir wollen eine Gebetsbewegung erleben im CLW, weil Gebet ist die mächtigste Kraft, die es überhaupt gibt. Und ich möchte euch jetzt schon mal darauf hinweisen und einladen, ab dem 29. Februar beginnen unsere Gebetstage. Die werden, glaube ich, auch jetzt gleich angeblendet an der Leinwand. Und wir haben 4x3 Tage in diesem Jahr, da sind sie Montag bis Mittwoch, 29.02. bis 2.03. Seid dabei, es wird eine sehr, sehr starke Zeit für unsere Gemeinde, weil ich glaube, etwas Gewaltiges wird geschehen. Sarah hat es eben gesagt, ich hatte gestern schon meinen ersten Taufkurs in Farsi. 30 ehemalige Muslime. Hammer. Ich sage dir, in Deutschland, wir haben keine Flüchtlingskrise, wir haben eine Flüchtlingschance. Amen. Und Gebet ist der Schlüssel dafür, dass Gott etwas Gewaltiges tun wird in Deutschland. Amen. Und heute haben wir ein besonderes Thema. Heute ist das Thema Kampf, Gebetskampf. Deine stärkste Waffe im Gebet. Wir alle erleben Kampf in unserem Leben. Die Familie, für die wir heute gebetet haben, die vor der Abschiebung stehen, erleben das in besonderer Art und Weise, in intensiver Art und Weise. Aber jeder von uns hat seine eigenen Probleme. Jeder von uns erlebt Herausforderungen des Lebens. Seien es Krankheiten, sei es Krisen in der Familie, seien es Gedanken, die uns quälen, mögen es Ängste sein. Mögen das Trauer sein. Hier spreche ich nicht von gesunder Trauer. Korinther spricht von einem gesunden Trauer, wenn wir Abschied nehmen, wenn ein Liebster verstorben ist, dann ist es wichtig zu trauern. Aber es gibt auch die Trauer dieser Welt. Gedanken, die uns fertig machen. Gedanken, die uns herunterziehen. Gedanken der Minderwertigkeit. Das können wirkliche Pfeile des Feindes sein. Dämonische Depression, dämonische Angriffe. Und wie gehen wir eigentlich damit um? Je nachdem, aus welchem religiösen Hintergrund wir kommen oder aus welchem gemeindlichen Hintergrund wir kommen, gehen wir verschieden damit um. Wenn wir zum Beispiel aus einem Hintergrund kommen, gerade wenn wir Muslime waren oder aus einem bestimmten Background kommen, dann denken wir, alles kommt von Gott. Sowohl das Gute als auch das Böse. Hiob hat das auch gedacht. Das Gute, was wir von Gott nehmen, sollten wir nicht auch das Böse nehmen. Wir sind aber unterrichtet von Jakobus durch das Neue Testament. Jakobus 1, dass Gott niemanden versucht zum Bösen. Und dass alle gute Gabe vom Himmel kommt. Amen. Bei dem Gott, bei dem es keine Veränderung gibt. Wir haben so eine gute Botschaft heute Morgen. Gott ist kein Alkoholiker. Amen. Preis dem Herrn. Ihr lacht, aber viele Leute denken das. Viele Leute sind aufgewachsen in einer Familie, wo der Vater Alkoholiker war. Und weißt du, Alkoholiker können ganz tolle Leute sein. Die kommen nach Hause jovial. Ey, Papa, hast mal 50 Euro. Ey, kein Problem, hier hast du 100. Oh, Papa ist gut drauf. Aber von einer Sekunde zur anderen kann die Situation kippen und er schlägt seine Kinder, er missbraucht seine Kinder und niemand weiß, wie ist Papa heute drauf. Aber ich habe eine gute Botschaft heute Morgen. Gott ist kein Alkoholiker. Amen. Er ist immer gut. Er ist Sonntag gut und er ist auch am blauen Montag gut. Amen. Und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag ist er auch gut. Gott ist immer gut, alle Zeit. Amen. Preis dem Herrn. Das heißt also, wenn wir Dinge haben, die in unser Leben kommen, Angriffe, die kommen, dann wissen wir haben einen Kampf zu kämpfen. Heute wollen wir lernen von Jesus, von unserem Herrn. Wie können wir im Gebet kämpfen? Wie können wir in unserem Alltag unsere Herausforderungen meistern? Wie stehen wir im Kampf und was müssen wir beachten? Wir schauen uns die Versuchung Jesu an. Die erste Bibelstelle, die ich habe für euch, ist aus Markus 1, Vers 13. Und da heißt hier das Wort Gottes, und Jesus war 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan versucht. Und er war unter den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Es steht, Jesus Christus, er wurde versucht vom Satan. Hammer! Das allein schon ist eine Predigt für sich. Ich dachte, Jesus ist der Sohn Gottes. Ich dachte, Jesus wäre absolut heilig. Ich dachte, Jesus hätte nie etwas falsch gemacht. Wieso hatte Jesus Probleme in seinem Leben? Ja, ich sage dir, das ist schon die erste Lektion, die wir heute Morgen lernen können über geistlichen Kampf. Selbst wenn du ein Otto-Normalverbraucher Sünder bist, nicht besonders viel gesündigt hast, wenn du jemand bist, der unter dem Auftrag Gottes bist und unterwegs bist für Jesus, dann wirst du Schwierigkeiten haben. Amen. Ich weiß, das Amen war jetzt sehr, sehr schüchtern. Aber so ist es. Schau mal, ich habe einen fantastischen Sohn. Mein Sohn ist schön, weil er ist mein Sohn. Amen. Preis dem Herrn. Amen. Aber weißt du, er ist mit den Jahren noch schöner geworden als ich, weil er macht Fitnesstraining. Amen. So sehen meine Arme nicht aus wie seine Arme. Seine Arme sind echt muskulös. Ich habe eines Tages zu ihm gesagt, ey Sohn, ich will auch solche sexy Arme haben, okay? Und dann hat er gesagt, kein Problem, komm zu mir hoch, wir machen zusammen Hanteltraining. Habe ich einmal gemacht, nie wieder. Tut sau weh. Aber genau so bekommen wir Kraft in unserem Leben. Weißt du, wie unser geistlicher Charakter stark wird? Weißt du, wie wir stark werden im Gebet? Durch Probleme. Amen. Und das war auch wieder sehr verhalten. Aber ihr wisst, es ist die Wahrheit. Amen. Kampf gehört zu unserem Leben. Jesus hat Kampf gehabt. Er wurde vom Satan versucht. Und weißt du, ich bin am 15. Dezember 2014 bin ich fast zu Tode geschlagen worden. Ich habe lange Zeit nicht verstanden, warum ist mir das passiert? Hey, ich bin Otto Normal Sünder. Ich habe auch Sünden in meinem Leben. Ich gebe dir die Telefonnummer von meiner Frau oder besser doch nicht. Nicht wahr? Ich habe auch Fehler in meinem Leben, aber nicht so große Fehler. Verstehst du, ich mache ein bisschen Spaß. Und ich bin fast zusammengeschlagen, ich bin fast zu Tode geschlagen worden. Ich habe das erst nicht verstanden. Gott, warum hast du mich nicht bewahrt? Viele Christen verstehen nicht, ich gehe doch ein ganz normales Leben mit Gott. Warum habe ich Probleme in meinem Leben? Ja, der Sinn ist, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann werden wir auch Kämpfe haben. Amen. Keiner Amen sagt, sage ich Amen. Preis dem Herrn. Jesus, er zeigt uns, wie er Kämpfe durchstanden hat in seinem Alltag. Jesus, er kämpfte gegen den Satan in der Wüste und wir wollen von ihm lernen. Viele Leute sagen immer, ach ja, Jesus. Jesus war doch Gott. Jesus hat den Teufel einfach platt gemacht, weil er Gott war. Nein, aber wir dürfen heute Morgen etwas von der Natur von Jesus lernen. In Philipper 2, Vers 7 heißt es, er machte sich zu nichts. Das heißt wortwörtlich, er zog sich aus und er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist, der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Hammer, das ist ein Geheimnis. Gott wird Mensch. Also ich bin jede Woche unterwegs auf der Straße mit Muslimen und viele Muslime verstehen ja Jesus Christus nicht oder nicht so, wie wir das verstehen. Wir sagen, Jesus war nur ein Prophet, Jesus war nur ein Mensch. Wir sagen, Jesus war 100% Gott und 100% Mensch zur gleichen Zeit, als er hier auf der Erde war. Und die Muslime, meine muslimischen Freunde sagen immer zu mir, ey Mario, wir haben noch nie so schlechte Mathematiker gesehen wie Christen. 100% plus 100% ist nicht 100%, sondern 200%. Okay, alles klar. Schau mal, Jesus war, das heißt in Römer 1, Vers 3 und 4, er war 100% Mensch in seiner Dimension, dem Fleisch nach, war er Sohn Mariams, war er Sohn Marias und dem Geist nach war 100% Gott. Dann sagen die Muslime zu mir, hey, wenn er Gott war, wieso wusste er nicht, wann das Ende der Erde ist? Warum wusste er nicht? Warum musste er beten? Warum war er begrenzt? Warum war er schwach? Warum war er ein Mensch wie wir? Ich sage, ich erkläre dir das. Aber das bitte nicht nachmachen, weil es ein sehr gefährliches Beispiel. Weißt du, ich habe dann einfach meinen Autoschlüssel rausgeholt auf der Straße. Ich kannte den Mann gar nicht, ne? Und ich habe ihm gesagt, hey, guck mal, angenommen, du wärst mein Freund und dein Auto ist kaputt. und du sagst, ey Mario, kannst du mir einen Monat dein Auto leihen? Ja, dann sage ich, okay. Und das habe ich auf der Straße gemacht. Wildfremder Mensch, habe ich ihm einen Autoschlüssel gegeben. Wow, dass der nicht weggelaufen ist, das war nur eins. Ne? Und dann sage ich, schau mal, jetzt leihe ich dir mein Auto für einen Monat. Jetzt frage ich dich, wem gehört das Auto? Sagte ganz klar mir, weil ich habe den Fahrzeugbrief zu Hause. Aber wer hat die Autorität über das Auto? Sagte ich, weil ich habe den Schlüssel. Du kannst nicht mehr, du musst mit der Bahn fahren, okay? Und genau das hat Jesus Christus, Dankeschön. Das habe ich dann auch nicht vergessen, ne? Nach dem Schlüssel wieder mitnehmen. Und genau das hat Jesus Christus gemacht. Er hat sich selbst entleert, sagt Philipper 2, Vers 7. Er hat seine göttlichen Attribute ausgezogen. Er war in seiner Identität immer noch Gott. Aber er hat seine Möglichkeiten, als Gott zu agieren, hat er ausgezogen. Was sind die göttlichen Attribute? Seine Allmacht, seine Allwissenheit, seine Allgegenwärtigkeit, seine Ewigkeit. Jesus war nicht allgegenwärtig, als er hier auf der Erde war. Er war entweder in Galiläa oder in Jerusalem. Er war immer nur an einem Platz. Er war nicht ewig. Er hat das abgelegt. Er wurde geboren. Er unterstand dem Zeitstrahl. Er entwickelte sich, so heißt es in Lukas, er wuchs dem Leibe nach, der Seele nach, ihm gefallen bei Menschen und bei Gott. Er war nicht allmächtig. Bis zu seinem 30. Lebensjahr tat er kein einziges Wunder. Erst nach der Taufe in den Heiligen Geist weckte er die Toten auf und heilte die Kranken. Und er war auch nicht allwissend. All das operierte er durch die Gaben des Heiligen Geistes. Warum hat Jesus das getan? Hebräer sagt, er wurde in allem versucht, wie du und ich, damit er sich mit dir auf eine Stufe stellt. Denn ohne Sünde. Damit er Mitleid mit dir haben kann und damit er zeigen kann in seinem Leben, wie können wir einen Kampf führen im geistlichen Leben. Ich sage dir, wir haben einen liebenden Gott, der sich auf unsere Stufe gestellt hat, in Jesus. Amen. Das heißt also, Jesus war genauso wie wir, ohne Sünde. Er machte sich schwach, er hat sich ausgezogen und er hat den Teufel besiegt mit den gleichen Waffen, die auch wir haben. Schauen wir uns die Versuchungsgeschichte im Lukas-Evangelium an. Welche Waffen hat Jesus benutzt, um den Teufel zu besiegen? In Lukas 4, Vers 1 heißt es, Jesus war voll des Heiligen Geistes. Amen. Aber es ist so wunderbar, voll des Heiligen Geistes zu sein. Amen. Preis dem Herrn. Und deswegen lieben wir den Heiligen Geist in dieser Gemeinde. Deswegen reden wir nicht nur davon, sondern wir streben auch danach, voll des Heiligen Geistes zu sein. Auch im Geist zu beten, auch im Geist Freude zu haben, im Geist zu wandeln und uns zu bewegen. Jesus war voll des Heiligen Geistes. Schon mal, als ich in London, ich bin erst zum Düsseldorf nach London geflogen und dann hieß es, die Tür ist kaputt. Oh. Ich bin noch nicht in Indien und in London ist schon die Tür kaputt. Ah, Hammer. Und hatte 2 Stunden Verspätung, weil das ist nicht so eine Tür wie bei dir zu Hause. Brauchst nur mit dem Schraubenzieher nachschrauben. Das sind so mehrere Computer in einer Tür, weil wenn du abstürzt, dann automatisch wird dann die Rutsche rausgelassen und so weiter. Du musst in 2 Stunden runterfahren, hochfahren. Und auf einmal kam diese Sorge. Ich komme zu spät. Ich war noch nie in Delhi. Ich muss jemanden treffen. Ich muss Pastor Daniel treffen. Und auf einmal kamen diese Bilder hoch. Ich würde allein, Mutterseelen, allein in Delhi sein. Ich habe kein Hotel, ich habe niemanden, okay? Hast du auch schon mal Sorge gehabt? Nein, ihr habt noch nie Sorge gehabt, nur euer Pastor, okay? Alles klar. Also fange ich an zu beten. Ich fing an, mich zu füllen mit dem Heiligen Geist. Und ich wusste zwar nicht, wann dieser Flieger fliegt. Da, ich musste den Flughafen wechseln. International Airport zu Domestic Airport. Okay, das ist ungefähr, habe ich ganz genau erklärt bekommen von Arvind. Du musst da und da hingehen zum Shuttle und dann der Shuttle bringt dich rüber. Und ich wusste im Heiligen Geist, Mario, du musst eine Entscheidung treffen. Nimm nicht das Shuttle, nimm das Taxi. Alles klar. Ich aus dem Flugzeug, habe alle Leute umgerannt, schnell zum Koffer, schnell zum Visum, schnell gelaufen, war total durchgeschwitzt, schnell zum Geldwechsel. Der hat dann eine halbe Stunde gebraucht. Ich weiß nicht, wie oft er meinen Pass gescannt hat. Ich sage, ich habe nur 60 Euro gewechselt, okay? Gib mir meine Rupees endlich. Und dann hat er gesagt, okay, Taxi stand dahinter, 350 Rupi. Also bin ich mit meinen 2 Koffern dahin gelaufen. auf einmal ein ganzer Mückenschwarm von Taxifahrern mir hinterher. Taxi, Taxi, Taxi. Ich sag, Taxi, ja, Taxi. Wie teuer? 1700 Rupi. Nein, 350. Also bin ich mit dem ganzen Mückenschwarm dann da rumgeeiert. Die immer 1000 Rupi, ich 350, okay. Bis ich dann den richtigen Taxifahrer gefunden habe für 350. Hab mich reingesetzt, hab gesagt, ich gebe Ihnen 200 Rupi mehr, wenn Sie mich so schnell fahren wie noch nie in Ihrem ganzen Leben, aber ohne Unfall, okay. Hat er gelacht. Und dann stand Pastor Daniel vor mir, Amen. Dann haben wir noch unseren Flieger bekommen, Amen. Sei voll des Heiligen Geistes und du wirst deine Sorgen überwinden. Amen. Das zweite, was wir lernen von Jesus, er war nicht nur voll des Heiligen Geistes. Lukas 4, Vers 2. Jesus aß in diesen Tagen nicht. Jesus wusste um die Kraft des Gebets und des Fastens. Ich möchte dich ermutigen, wenn du noch nie gefastet hast, fang doch klein an. Vielleicht eine Mahlzeit, vielleicht mal zwei Mahlzeiten, vielleicht Daniels Fasten. Kein Fleisch, keine Schokolade, vielleicht nur Gemüse. Einfach als ein Zeichen, Gott, ich möchte dir mein Leib, meine Bedürfnisse weihen und ich möchte diese Zeit dafür widmen, um dich zu suchen. Fasten und Gebet hat eine große Kraft. Ich kann mich erinnern, als Jugendpastor, ich habe damals auch im Jugendhaus gewohnt, wir haben damals eine Satanistin aufgenommen im Jugendhaus, es sollte Satan geweiht werden. Sie hat Schutz bei uns gesucht und jede Nacht standen die Satanisten unten im Auto, haben mich angerufen und haben gesagt, wenn du nicht unsere Frau da rausschickst, dann kommen wir und dann bringen wir dich um. Booms. Aber damals war ich noch ein bisschen anders drauf. Heute bin ich ja so nett und gesetzt und ruhig. Ein ruhiger Pastor. Damals war ich noch ziemlich heiß drauf. Bin ich runter rausgelaufen zu den Leuten, sind weggefahren. Okay. Aber als ich nachts im Bett lag, dann war wie eine finstere, eine dunkle Wand, die auf mich fiel. Wie ein satanischer Gedanke. Ich konnte nicht mehr atmen, ich konnte nicht mehr beten. Ich konnte nur noch sagen, Jesus. Und das ganze Ding ist explodiert. Und ich wurde befreit. Ich sage dir, wer den Namen des Herrn anruft, der ist gerettet. Amen. Das Kraft im Gebet. Das Kraft im Fasten. Jesus, er war voll des Heiligen Geistes. Er fastete, er betete. Und in Lukas 4, Vers 4 lesen wir, immer wenn der Satan ihn versucht hat. Und der Satan kennt ja sogar die Bibel. Selbst in der dritten Versuchung zitiert der Teufel die Bibel. Ist hochinteressant. Aber schaut mal in eure Bibel, wie antwortet Jesus? Durch das Wort. Jesus sagt dreimal, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Jesus hat erkannt, was die größte Waffe ist im Gebet. Das Wort Gottes zu beten. Amen. Preis dem Herrn. Manchmal gibt es ja dann auch solche Prophetien, wohlgemeinte Prophetien, habe ich letztens gehabt. Hat jemand zu mir, oh Pastor, ich habe ein Wort für dich. Du bist ja so viel unter Muslimen unterwegs. Ich habe einen Traum gehabt. Da ist ein Wagen gehalten vor deinem Haus mit 4 Salafisten und die haben dich dann entführt. Ich sage, danke für die Ermutigung. Letztens, ja, du wirst krank werden, du wirst das, du wirst sterben und so weiter. Ich nehme diese Dinge nicht an, weil ich weiß, was im Wort Gottes steht. Durch ihn bin ich mächtig. Durch ihn vermag ich alles durch Christus. Amen. Durch ihn bin ich geschützt. Amen. Preis dem Herrn. Und wir denken nicht nach über irgendwelche unbiblischen Träume oder unbiblischen Prophetien, sondern wir denken nach über das Wort Gottes. Amen. Auch der Teufel kennt das Wort Gottes. Auch der Teufel will dich belügen, vielleicht mit irgendwelchen verdrehten Worten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen und beten. Das heißt, Jesus wurde schwach und er hat sich auf unsere Ebene gestellt, damit wir von ihm lernen. Er besiegte den Teufel voll des Heiligen Geistes, durch Fasten und Gebet und durch das Wort Gottes. Das zweite ist eine Mentalität des Gebets. Jesus lebte eine bestimmte Kultur in seinem Leben. Und er lebte das auch in seinem Gebetsleben. Jesus erlebte in dem Geheimnis der Unterordnung. Als er hier auf Erden war, war er ganz Mensch und er lebte in der Unterordnung zu seinem Vater. In Johannes 5, Vers 19 bis 20 sagt er, der Sohn kann nichts von sich selbst tun. Hammer. Wie weit stimmt das für uns? Oft, wenn wir so erfüllt sind mit unseren Wünschen, mit unserem Ego, dann können wir doch eine ganze Menge tun ohne Gott, oder? Ist so. Wir haben so einen starken Willen oft. Ich will es meinen Weg. Ich will meinen Weg haben. Sei es in Beziehungsfragen. Sei es, welche Frau ich wähle für meine Beziehung. Sei es, was ich für finanzielle Entscheidungen treffe. Ob ich an der Steuer vorbei arbeite oder wirklich die ganze Steuer zahle. Es sind so oft so, unser Wille ist oft so stark, das Ego, den Weg des Egos zu gehen. Jesus hat eine ganz andere Mentalität gehabt in seinem Leben. Er sagt, ich kann nichts von mir selbst tun. Amen. Ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Es ist eine Haltung der Unterordnung. Es ist eine Haltung zu sagen, Gott, ich möchte dich ehren in jedem Bereich meines Lebens. Besonders in dem Bereich meiner Entscheidung. Jesus hat eine Kultur gelebt, Johannes 5, Vers 30. Ich kann nichts von mir selbst tun. So wie ich höre, richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern Willen dessen, der mich gesandt hat. Wie urteilen wir? Wie bilden wir unsere Meinung? Wir haben oft so schnell unser Urteil gefällt über andere Menschen, über andere Christen. Manchmal leide ich darunter, wie schnell wir Leute abgeurteilt haben oder in Kasten oder in Kisten verpackt haben. Jesus sagt, nein, ich urteile nicht von mir selbst, sondern so, wie ich meinen Vater urteilen sehe und höre. Ich träume von einer Gemeinde, wo wir einander nicht beurteilen nach unseren Maßstäben, sondern wo wir sagen, okay, wenn ich den anderen auch nicht verstehe, wenn der andere mich auch verletzt hat, dann gehen wir hin und dann sprechen wir noch mal miteinander. Und so wie in einer guten Ehe, das habe ich letztens auch einem Ehepaar gesagt, ein super Satz, da habe ich dann gesagt zu dem Ehemann, hey, nächstes Mal gehst du zu deiner Frau hin und sagst, Schatz, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass du mich liebst. Und dass du das Beste von mir willst. Und dass du das Beste für mich willst. Aber das, was du letztens gesagt hast und das, was du letztens getan hast, das habe ich nicht verstanden. Erklär es mir nochmal. Amen. Und so, von so einer Mentalität träume ich auch in unserer Gemeinde. In Philipper 1, Vers 1, in Philipper 2, Vers 1 heißt es, wenn es irgendeine Ermutigung gibt, wenn es irgendeinen Trost gibt, lasst uns so übereinander urteilen. Mit Ermutigung, mit Auferbauung. Mit Trost. Jesus erlebte in der Unterordnung und daraus zog er Kraft. Das wusste sogar der Hauptmann von Kapernaum in Matthäus 8. Und dieser Hauptmann erlebte in diesem Geschäft. Er war Profi. Er wusste, wie man Autorität bekommt. Er wusste, dass wenn man Autorität hat über seine Soldaten, woher die Quelle kam, diese Autorität, denn auch ich bin unter Befehlsgewalt, sagt dieser Hauptmann. Und deswegen kommt er zu Jesus. Er sagte, ich kann etwas nicht in meinem Leben. Mein Knecht ist krank. Sprich nur ein Wort und mein Diener ist gesund. Warum wusste er, dass Jesus so eine unermessliche Autorität hatte? Weil er sah in Jesus jemand, der absolut hingegeben lebte zu seinem Vater. Gebet ist etwas, wo wir auch die Führung und die Leitung des Heiligen Geistes brauchen. In Römer 8 heißt es, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Aber der Heilige Geist unterstützt uns in unserer Schwäche. Amen. Der Heilige Geist führt uns. Und gerade auch in unserem Gebetskampf führt er uns hinein in den Sieg. Und der letzte Punkt, Epheser 6, unsere Waffenrüstung. Epheser 6, Vers 12 heißt es ist unser Kampf. wir haben einen Kampf zu kämpfen. Und unser Kampf geht nicht gegen Fleisch und Blut, geht nicht gegen den Bruder oder die Geschwister, geht nicht gegen den Ehepartner oder gegen unsere Familie. Unser Kampf ist gegen die Mächte und Gewalten und die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Wir haben zu kämpfen mit Ängsten, mit bösen Gedanken, mit Hass, mit fleischlichen Gedanken, Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit. Und deswegen sollen wir die Waffenrüstung Gottes anlegen. Früher war das bei uns so, gab es mal so einen Trend. Da hat man immer gesagt, Bruder, hast du schon die Waffenrüstung Gottes heute angezogen? Ja, dann haben wir so, so gegenseitig getestet. Und dann haben sie es auch mal versucht bei meinem Schwiegervater. Und dann haben sie meinem Schwiegervater gefragt, hey, George, hast du heute schon die Waffenrüstung Gottes angezogen? Sagt er, nein. Hast du sie ausgezogen? Ich habe sie immer an. Was ist die Waffenrüstung Gottes? Das ist der Gürtel der Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, Vers 14, ist die beschut an den Füßen mit Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, der Schild des Glaubens, der Helm des Heils, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Wenn wir das nochmal näher betrachten, was ist die Waffenrüstung Gottes? Es ist, bekleidet zu sein mit Jesus. Amen. Wer ist unsere Wahrheit? Ist Jesus. Wer ist unsere Gerechtigkeit? Ist Jesus. Wer ist das Evangelium? Jesus. Wer ist der Anfänger und Vollender des Glaubens? Wer ist unser Heil? Jesus. Wer ist das Wort Gottes? Jesus. Das heißt, wir sind umhüllt mit Jesus. Nicht nur tags, sondern wie mein Schwiegervater auch sagt, selbst in der Nacht sind wir bekleidet mit Jesus. Amen. Er ist unsere Waffenrüstung. Er ist unser Schutz. Er ist das lebendige Wort Gottes, das in uns wohnt. Weißt du, als ich nach meinem Überfall ins Krankenhaus in die Neurochirurgie eingeliefert worden bin, da haben sie mich gescannt und dann haben sie rausgefunden, mein Gehirn war voller Blut. Und haben sie erstmal großen Schreck bekommen, setzte sich hin und so weiter. Und ich wollte aber auf Toilette und dann haben sie gesagt, hey, wir kommen mit. Und ich so, Entschuldigung, ich bin immer schon allein auf Toilette gegangen. Und dann am ersten Tag sagte die Ärztin zu mir, keine Sorge, Herr Warnschaffe, wir brauchen Ihren Kopf nicht zu operieren. Das baut sich selbst ab. Und da war ich total ermutigt. Und am nächsten Tag kam der Professor und hat gesagt, wir haben nochmals gescannt. Es tut mir leid, wir müssen Ihren Schädel anbohren und das Blut absaugen. Da war ich schon ein bisschen entmutigt. Da war ich schon ein bisschen, es war wirklich wie so eine Depression, die sich auf mich gelegt hat. Weil das Ganze sich vorzustellen, ist nicht besonders angenehm. Und ich war so richtig down. Und es war kurz vor Weihnachten und eine evangelische Seelsorgerin, so Krankenhausseelsorgerin, die ist so in unser Zimmer gekommen, hat jedem so eine Weihnachtskarte gegeben. Und neben mir war eine alte Frau, die hatte Alzheimer, die hat nichts mehr mitbekommen. Die konnte auch eine Karte nicht mehr lesen. Und dann hat sie vom iPad, hat sie ihr so einen Taizé-Song abgespielt. Ihr kennt diese Taizé-Lieder, immer dasselbe. Und dann hieß es, ich vertraue auf Jesus, ich fürchte mich nicht. Es ging 4 Minuten lang, immer das Gleiche. Ich vertraue auf Jesus, ich fürchte mich nicht. Und auf einmal fing das Wort Gottes mich an zu füllen. Auf einmal spürte ich, wie alle Furcht, alle Sorge von mir abgefallen ist. Und ich war erbaut durch das Wort Gottes. Amen. Und ich konnte einfach meine Furcht ablegen. Und ich bin wirklich mit Freude. Ich habe noch mit den Anästhesisten habe ich noch Witze gemacht. Habe gesagt, hey, rasieren Sie nicht so viel weg hier. Ne? Ich bin meine schönen Haare und so weiter. Und ich bin ermutigt in diese OP gegangen. Das Wort Gottes hat mich geschützt. Und ich möchte euch gern noch ein Wort mitgeben für euren persönlichen Kampf, den ihr zu Hause kämpft. Ich weiß nicht, welche Kämpfe ihr habt, aber Gott weiß es. Und ich möchte euch gern den Psalm 18 mitgeben für euren Alltag. Und vielleicht wollt ihr ihn vielleicht schon heute Abend oder morgen am blauen Montag darüber nachsinnen und darüber nachbeten und lesen. Da heißt es im Psalm 18, es ist der sogenannte Kriegspsalm Davids. David hatte viele Kriege in seinem Leben zu kämpfen. Und es ist ein Psalm, der ihm Kraft gegeben hat. Da heißt es hier in Vers 2, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. So fängt Kampf an, mit Liebe, mit Gemeinschaft. Das ist das, was uns stärkt. Wir stehen in einer Liebesbeziehung zu Gott. Seine Liebe erfüllt uns. Seine Liebe ist das Stärkste, was wir überhaupt haben, gerade in Zeiten des Kampfes. Seine Liebe macht uns stark. Und dann heißt es weiter in Vers 3, der Herr ist mein Fels und meine Burg, mein Retter, mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Festung. Merkst du etwas? David beschreibt Gott in seinen Worten, wer er für ihn ist. David kannte Gott. David wusste, wer er ist. Weißt du, wenn ich ein Problem habe mit meinem Auto, dann habe ich einen guten Freund, der ist bei der Dekra, den rufe ich immer an, weil ich weiß, er ist der absolute Fachmann in Autos. Ja? So, wenn ich jetzt in meinen Worten Gott beschreiben würde, würde ich sagen, mein Gott ist bei der Dekra. Amen. Verstehst du? David, er erkannte Gott und er beschrieb ihn in seiner Welt, in seinen Worten. Es ist so gut, wenn wir in einem geistlichen Kampf sind, dass wir Gott kennenlernen und kennengelernt haben. Ich möchte dich ermutigen, 2016, wenn wir Gebet suchen, dann nicht Gebet als eine Mechanik zu erleben, sondern Gott wirklich kennenzulernen. Geh ins Gebet, geh in das Wort. Sag Gott, heute möchte ich dich wieder ein bisschen besser kennenlernen. Dich wieder tiefer ergründen, dass du wirklich die Antwort bist für meine Probleme. Sonntags geht das so einfacher, okay? Wir singen, ich vertraue auf Gott. Aber wie ist das wirklich im Alltag? Wie ist das wirklich in unseren Finanznöten? Wie ist das wirklich in unseren Beziehungsnöten? Auf wen vertrauen wir dann wirklich? Wer ist dann wirklich unser Fels? Ich möchte dich ermutigen, Gott noch besser kennenzulernen, gerade in deinen Krisen. Dann geht es weiter. Vers 18. Er errettete mich vor meinem starken Feind und vor meinen Hassern, denn sie waren mächtiger als ich. Ich möchte dich ermutigen, diesen Psalm auf die geistliche Ebene zu stellen. Deine Feinde nicht als Menschen zu sehen. Ihr wisst ja, wir haben nicht einen Kampf gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte der Finsternis, Ängste, Depression, Minderwertigkeit. Vers 20, und er führte mich heraus ins Weite. Er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Vers 30, denn mit dir kann ich auf Raubzug gehen und mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Amen. Ganz egal, welche Mauer da im Moment ist in deinem Berufsleben, in deiner Ehe, in deinem Studium, mit meinem Gott kannst du eine Mauer überspringen. Vers 33. Gott umgürtet mich mit Kraft und untadlich macht er meinen Weg. Vers 35. Er lehrt meine Hände das Kämpfen und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Vielleicht sagst du heute, ich weiß nicht, wie man kämpft. Keine Angst. Er ist der beste Trainer. Amen. Vers 38, meinen Feinden jagte ich nach, bis ich sie erreichte, und ich kehrte nicht um, bis ich sie aufgerieben hatte. Vers 40, und du umgürtest mich mit Kraft zum Kampf, beugtest unter mich, die gegen mich aufstanden. Egal, was in diesen Tagen gegen dich aufgestanden ist, egal, welche Macht der Finsternis dich klein machen will, Gott hat den Sieg schon errungen, und Gott möchte dich trainieren, in diesem Kampf zu stehen. Amen. Ich möchte, dass wir unsere Augen schließen und ich würde gerne euch noch segnen. Vater Gott, ich möchte dir danken, dass wir wie David beten dürfen. Herr, du bist meine Stärke. Ich liebe dich. Du bist unser Fels, du bist unsere Burg, du bist unser Erretter. Du bist der, der uns führt in ein Gebet voller Kraft. In ein Gebet, Herr, wo wir unseren Alltag und die Herausforderungen unseres Alltags besiegen können. Ich danke dir, dass da Sieg ist in deinem Namen, in dem Namen Jesus. Halleluja. Und vielleicht sind Menschen heute hier und du hast noch nie diesen Kontakt aufgenommen zu dem Herrn aller Herren, zu dem König aller Könige, zu Jesus Christus. Er ist der Sieger. Er ist der Sieger über den Satan. Er ist der Sieger über die Sünde. Und vielleicht bist du heute hier und du sagst, ich möchte heute mein Herz öffnen für diesen Erretter. Ich möchte mein Herz öffnen und ich möchte auch ein Freund Gottes werden. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern wird ewiges Leben haben. Und vielleicht sagst du, heute ist mein Tag. Heute möchte ich Jesus Christus als meinen Retter und Herrn empfangen. Und wenn sie das, für sie das heute gilt und sie diese Entscheidung heute treffen möchten, dann heben sie doch ganz kurz ihre Hand. Ich würde gern für sie beten. Preis dem Herrn. Danke, Jesus. Danke, Halleluja, Jesus. Danke, Vater Gott. Danke, Jesus. Ich warte noch einen Augenblick. Das ist einfach die wichtigste und die schönste Entscheidung ist in unserem ganzen Leben. Jemand hier ist, der sagen möchte, heute ist mein Tag. Heute möchte ich Jesus als meinen Retter und Herrn empfangen. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand und ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Vater Gott, ich danke dir. Dann würde ich gerne den Gottesdienst so abschließen und ich würde gerne uns bitten, aufzustehen. Und ich würde gerne für die beten, die in ihrem Alltag, in ihren Familien, in ihrer Uni, in ihrem Arbeitsplatz Kämpfe zu bestehen haben. Du hast Kämpfe auch in deinen Gedanken, in deinem gedanklichen Leben. Und du sagst, ich brauche Kraft für diesen Kampf in meinem Alltag. Und heute hast du gehört, diese Kraft, die ist nicht in dir, sondern sie kommt von Gott. Sie kommt durch den Heiligen Geist. Sie kommt durch das Wort Gottes. Und jeder, der heute sagen möchte, ich möchte mit Christus verbunden sein in diesem Kampf. Ich möchte ihn als meine Waffenrüstung empfangen. Ich möchte das Wort Gottes empfangen als eine Waffe in meinen Gedanken, in meinen Herausforderungen. Dann öffne einfach deine Hände an deinem Platz. Und ich würde gerade jetzt gern für dich beten. Halleluja, Jesus. Ich spüre gerade jetzt durch den Heiligen Geist einen Impuls, dass hier jemand ist, der immer wieder zwanghaft böse Gedanken denkt, unreine Gedanken denkt. Und der Herr sagt zu dir, siehe, es sind nicht deine Gedanken, sondern es sind Pfeile der Finsternis. Heute werde ich dich lehren, diese Gedanken abzuwehren. Du brauchst diese Gedanken nicht zu empfangen. Du brauchst sie auch nicht dafür Buße zu tun, weil es sind nicht deine Gedanken. Du kannst diese Gedanken heute abwehren und zurückschicken, denn ich habe dir Kraft gegeben in dem Namen Jesus. Amen. Vater, so danke ich dir für gerade jeden einzelnen Herr, der Kraft empfangen will und möchte, Herr. Füll sie, Herr, in ihrem Alltag, Vater. Danke, Herr, dass sie stehen können in deiner Kraft, Vater. Danke, dass sie stehen können in deinem Wort. Du bist immer gut, Herr, und du gibst uns die Kraft zu überwinden in Jesu mächtigen Namen. Amen.